Servus und herzlich willkommen, ich bin Ingo Nomsen und das ist die neue Ausgabe Coffee Clash. Überraschungsgäste bei mir zu Hause. Es ist immer wieder spannend, auch für mich, wer da plötzlich vor der Tür steht. Es müsste jetzt eigentlich irgendwann mal jemand klingeln. Eigentlich. Doch keiner da. Ist denn da jemand da?
Ja!
Du könntest auch klingeln. Einmal klingeln ist immer gut. Ja, natürlich. Jetzt. Aber ich glaube, sag noch mal was. Servus.
Hallo.
Ah. Ein Schwabe.
Nein.
Florian Schröder. Komm, ich habe das doch schon.
Badener.
Beim ersten Mal. Badener. Entschuldigung.
Ja. Großer Unterschied.
Oder sag mal nicht Badenser?
Ja, kann man auch, aber das ist eher abwertend gemeint. Genau.
Würdest du die Schuhe ausziehen? Wir gehen los.
Selbstverständlich, obwohl das natürlich für mich eigentlich gar nicht geht, weil ich ja immer die Schuhe anhabe, da die Schuhe passend zum Gürtel sind.
Ach, wie bei Lothar Matthäus.
Richtig, genau. Von dem habe ich das. Für mich sowieso das große Vorbild in jeder Hinsicht, vor allem rhetorisch.
Dann komm mal rein.
Coffee Clash. Blind Date mit Ingo.
Ja, danke für den Besuch.
Gerne.
Das ist auch sehr entspannt. Wie lange hast du hierher gebraucht? Du wohnst ja auch in Berlin, ne?
Ja, ich habe vom Prenzlauer Berg mit dem Fahrrad eine gute halbe Stunde gebraucht. Ein bisschen mehr.
Du fährst nicht Fahrrad?
Selbstverständlich.
Ehrlich?
Ja, ausschließlich. Ja? Also ich fahre auch viel Öffentliche und fahre auch manchmal Taxi. Aber die meisten Strecken mache ich wirklich mit dem Fahrrad, weil ich das am angenehmsten finde. Ja. Und ich vergleiche dann immer bei Google Maps, wie lange braucht man in der Öffentlichen. Das dauert immer noch am längsten, auch wenn es ja insgesamt in Berlin ganz gut ist. Dann vergleiche ich mit Taxi und dann denke ich, das kannst du auch mit dem Fahrrad machen. Weil es ist nicht viel schneller mit dem Taxi.
Das ist lustig, ich habe mir gerade ein Lastenrad besorgt.
Wirklich?
Ein Longtail, damit die beiden Kinder hinten sitzen können und du unangestrengt, ich schwitze jetzt auch schon wieder, weil es ist so heiß in Berlin. Ich hätte mir keinen Anzug anziehen sollen. Weil du so schnell unterwegs bist, ohne Anstrengung in der Kita und...
Ich dachte, das Neueste sind E-Bikes.
Das ist ja ein E-Bike. Ja, natürlich.
Ach so, natürlich. Ich habe gar keine Ahnung. Ich fahre immer noch so ein analoges Bike, also so aus dem Jahr 2005, so ein Diamantfahrrad aus alten DDR-Zeiten. Wahnsinnig gut, nicht kaputt zu kriegen, hervorragende Teile.
Ja, meine Frau hatte eine alte Gazelle
oder
hat die immer noch, ein Hollandrad, da habe ich mich vor 2 Wochen verletzt.
Bin ich hingefallen,
im Stehen. Und jetzt funktioniert aber alles.
Das ist mir neulich auch passiert auf meinem Fahrrad. Ich wollte losfahren.
Bist du auch im Stehen umgefallen?
Ja, und wahnsinnig peinlich.
Also, das ist
der allerletzte Vollidiot. Ich wollte losfahren und dann sehe ich, dass da ein Fahrrad geparkt ist. Und ich merke, ich fahre jetzt gegen das Fahrrad, wenn ich nicht kurz... Und zwar wirklich erster Tritt in der Anfahrt sehe ich, oh scheiße, Fahrrad, will links weg und falle einfach um.
Ja, genau.
Als wäre ich besoffen gewesen, dabei war es Vormittag.
Ich habe auch gedacht, wie kann man umfallen? Meine Mutter ist mit ihrem Rad umgefallen und fährt seitdem nicht mehr Fahrrad, weil sie Angst hat. Wie kannst du im Stehen umfallen? Ich wollte die Kinder abholen und fahre mit der Gazelle einen kleinen Schlenker, weil ich dachte, dann ist die Ampel grün, wenn
ja.
ich die kleine Kurve fahre. War sie aber nicht. Dann blieb ich stehen, habe kurz balanciert und merke, wie ich nach links kippe. Und in dem Moment wollte ich mein linkes Bein vom Pedal nehmen. Aber das hatte keinen freilaufenden Rücktritt.
Ja.
Und es war ein Damenrad und ich saß viel zu niedrig. Ich habe mein Bein nicht mehr runtergekriegt.
Oh, okay.
Und wusste schon, jetzt falle ich gleich.
Ja, ja,
und
ja, ja.
Es tat so weh. Ich habe auf der Straße geheult. Lief so irgendwie zurück, zitternd.
Ja.
Und dann war natürlich kein Orthopäde mehr da und so. Und dann musste ich irgendwie 4 Stunden in der Notaufnahme auf die Handchirurgin warten.
Ach du großer Gott. Oh Gott, dagegen ist er einfach umfallen, stehen, harmlos.
Ja. Genau.
Ja.
Dir ist nichts passiert?
Nein, null. Ich hatte ein paar Schrammen am Knie und so. Das war unangenehm. Aber mein Gott, das ist nach einer Woche auch wieder weg.
Ja, gut. Ein Fahrradfahrer. Wenn du U-Bahn fährst oder so, wirst du oft erkannt. Sagen, hallo Herr Schröder, Sie fahren U-Bahn?
Ja, meistens heißt es, Herr Puffpaff, schön, dass Sie auch da sind.
Ja, genau.
Das kommt schon vor und auch häufiger. Und das ist auch sehr angenehm. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber mich nervt es dann doch, so auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein.
Wenn Sie mal wieder nicht fahren.
Ja, und das Moment des Fahrradfahrens hat dann doch mehr Selbstbestimmtheit. Insbesondere, weil man einfach fahren kann wie eine gesenkte Sau. Und weil, sagen wir mal, Schilder und Ampeln eher Vorschlagscharakter für mich haben.
Aber du bist ja sonst auch viel mit Bahn unterwegs, oder?
Ja.
Du bist ja quasi permanent auf Tour, oder?
Ja, also ich mache so 100, 120 Shows pro Jahr.
Das ist ja irre.
Das ballt sich natürlich vor allem in den Monaten September bis Mai, Juni. Jetzt in so einem Fußball-WM-Jahr ist es dann sehr ruhig und ist eine lange Sommerpause, was sehr schön ist. Und dann fahre ich viel Zug, das stimmt, weil ich auch keinen Führerschein habe. Und die weiteren Strecken fliege ich dann.
Ja. Aber hast du keinen Bock, irgendwie mal einen Führerschein zu
machen? Nein, für mich das allerletzte im Leben.
Echt?
Ja.
Woher kommt das, diese Aversion?
Finde das so unglaublich unsexy, in einem Auto zu sitzen.
Mhm.
Und zwar, weil mir geht das physisch so auf den Sack. dieses Eingeschlossensein, man sitzt da unten, man kann sich nicht bewegen, man kann nicht rumlaufen, man kann sich im Grunde nicht konzentrieren. Ja. Also ich kann auch nicht wirklich arbeiten im Auto, also irgendwie einen Text schreiben oder irgendwas machen. Das heißt, es ist für mich so schon vergeudete Zeit. Und dann noch hinter einem Steuer zu sitzen und mich mit den ganzen Vollidioten darum zu schlagen, die ich schon auf dem Beifahrersitz am liebsten erschlagen würde, weil sie entweder 80 fahren auf der Überholspur oder gar nicht fahren können oder einfach stehen bleiben.
Dann sie lieber mit dem Fahrrad ärgern.
Ja, in der Stadt. Da ärgere ich mich ja nicht, da fahre ich einfach drum rum oder über jemanden drüber. Und das ist ja, da ärgere ich mich nicht so sehr. Also dann habe ich noch das Gefühl, ich habe ein bisschen was getan. Und deswegen, Führerschein machen ist für mich wirklich das absolut Letzte.
Auch als Kind oder so?
Keine Sehnsucht nach Autos, keine Faszination für diese Gefährte, gar nichts.
Als Kind aber die Sehnsucht nach Bühne, ab wann war die da?
Die war relativ früh da, eigentlich so ab 13, 14, als ich angefangen habe in der Schule zu parodieren, weil ich anders auch nicht durchkam. Und da war eigentlich klar, dass im weitesten Sinne die Bühne, die Unterhaltung, der Spaß meine Welt sein würde.
Ich habe als Jugendlicher dich gesehen bei Harald Schmidt.
Ja.
Ich kann mich wirklich auch noch dran erinnern, weil ich dachte, fuck, der hat's geschafft. Der hat einfach gemacht. Ja. Hast du den einfach angeschrieben gehabt?
Ja, ich habe da hingeschrieben und dachte, es wird Zeit, du bist 14, du willst zum Fernsehen. Wenn die Karriere überhaupt noch rechtzeitig beginnen soll, dann muss sie jetzt beginnen, sonst bist du zu alt. Dann fällst du aus der Zielgruppe, obwohl die ja gerade erst begonnen hatte. Und dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich tatsächlich eingeladen. Und dann bin ich da hingefahren und habe da mit meinen Bordmitteln 30, 40 Sekunden Kohl und Blüm und Lindenberg parodiert. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und das war aber tatsächlich der Anfang von allem, denn danach bekam ich ein Praktikum beim Regionalradio in Freiburg. Und das war dann so für mich schon der Anfang, weil da habe ich dann das Handwerkszeug gelernt. Und da fing ich dann wirklich wieder am Nullpunkt an. Da war nichts mit Juhu, 30 Sekunden parodieren, sondern da ging es darum, Bänder zu schneiden.
Und zwar noch mit der Hand.
Und zwar noch mit der Hand. Auf Bobbys, wie die Dinger hießen, die gerne auch als Aschenbecher benutzt wurden von rauchenden Kollegen, was damals ja in Großraumbüros noch möglich war.
Ich sage immer, eigentlich ist Radio für alles eine gute Schule. Also wenn ich mich an meine Radiozeiten zurückerinnere, irgendwie, ich bin damals zum Volontariat von Murnau im Süden von München nach Garmisch immer getrennt, wenn ich die Morgenschicht hatte.
Ja.
Ab und zu kam ich zu spät, aber es war ja ein Privatradio, da war ja sonst keiner da.
Ja, genau.
Das heißt, hat man selber dann einfach eine halbe Stunde zu spät aufgemacht und dann den Schalter angemacht und dann
geht's los. Wir senden, wenn ich da bin.
Ja, genau. Anders geht's auch nicht.
Ja.
Aber dieses große Ziel, Kabarettist zu werden, war das von Anfang an da oder war einfach nur Medien? Irgendwie rauf auf die Bühne,
irgendwas machen? Ich wollte in die Show und ich wollte irgendwas unterhaltsam, im weitesten Sinne Lustiges machen. Ja. Damals wusste ich noch gar nicht, was Satire ist. Damals wusste ich noch gar nicht, was ein Kabarettist ist.
Einfach Menschen unterhalten.
Ich wollte Leute unterhalten. Mein großes Vorbild war natürlich Tommy Gottschalk. Und ich wollte eigentlich rauskommen um 20.15 Uhr und sagen, Herrschaften, guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und später natürlich generationbedingt wurde Harald Schmidt auch ein Vorbild. Dann natürlich auch dadurch, dass ich in der Sendung war. Ja. Und dann verschob sich das so und dann fing ich so mit 15, 16 an, die amerikanischen Late-Night-Shows zu gucken, also Letterman und so. Und dann hatte ich eigentlich so eine Haltung, die mir sehr gut gefiel, mit der ich mich gut identifizieren konnte und von der ich dachte, das könnte auch meine sein, weil mir das ein bisschen moderner und aktueller erschien als das klassische deutsche Kabarett.
Ja. Die Geschichte mit Harald Schmidt, ist diese Verbindung geblieben über all die Jahre? Trefft ihr euch noch ab und zu oder gerade in deiner Anfangszeit? War der so jemand, den man mal anrufen konnte? Nein.
Nee, so war Harald nie und das muss er auch nicht sein. Wir haben, glaube ich, ein, zwei Mal telefoniert und ansonsten unterhält man sich im Grunde über andere Formate. Das heißt, er erwähnt mich in irgendeinem Format, in dem er sitzt. Erwähne ihn, in dem ich in einem anderen Format sitze. Ja. Und der Respekt vor seinem Lebenswerk ist sehr groß und ist ein großartiger Kollege. Und aber jetzt da so eine scheinprivate, ach, wir haben uns lieb und wir treffen uns und das ist mein Mentor-Welt herzustellen, das wäre auch künstlich, das ist nicht so.
Ja. Ist es denn so, dass heutzutage, wenn du jetzt unterwegs bist, ja, diese Diskussionen über das, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, viel größer sind als damals noch in den 90ern oder in den 80ern, als Schmidt anfing, der dürfte ja wirklich irgendwie Dinge sagen, wo man danach nicht so große Diskussionen hatte wie heute, ne?
Ja, wobei, ich bin nicht sicher, ob man das nicht vielleicht im Zerrspiegel des Vergangenen auch ein bisschen verzerrt. Ja. Denken wir an die Polenwitze in den 90ern. Das war ein Riesending. Darf der Polenwitze machen? Ja. Ist das nicht, damals sagte man vielleicht noch nicht so sehr das Wort rassistisch, aber das gab eine Riesendebatte. Ich würde aber meiner Wahrnehmung nach auch sagen, das Geschrei gab es schon immer, aber die Empfindlichkeiten waren nicht ganz so groß wie heute.
Ich kann mich noch erinnern, als Kuhlenkampf, der hat ja öfter mal, ja, sag mal so, ich kann mich ja noch als Kind erinnern, da war irgendeine Sendung, da war eine Frau mit einem dicken Hund und er hatte irgendwie,
ja.
Und sie sagte, sie wäre in Kur gewesen,
ja.
Und naja, bei dem Hund hat es ja auch nicht geholfen, so ungefähr.
Ja.
Und da musste er danach, also... Der wurde richtig durchs Dorf getrieben.
Siehst du? Ne? Deswegen also bin ich doch, immer so, ich bin ja. immer so ein bisschen skeptisch, wenn man so versucht, entweder die eigene Gegenwart mhm. als etwas hinzustellen, was ja. Es verunmöglicht, irgendwas ja. zu sagen. Ich bin aber auch sehr skeptisch, die Vergangenheit so zu verklären. Empörungsbereit waren die Leute immer. Das Spezifische heute ist, dass sich die Zeit dahingehend verändert hat, dass es einfach ein anderes Bewusstsein gibt, dass es größere Gruppen, marginalisierte Gruppen gibt, die sich jetzt melden.
Und jeder kann sich ja heute melden, ne?
Die sich
über Instagram mit, genau, und Social Media.
Richtig,
und
genau. Und es kommen diese Medien dazu, also das heißt soziale Medien, in denen natürlich auch, die sind ein anderer Durchlauferhitzer, in denen es faktisch mehr Sender gibt, also mehr Leute, die senden. Und dadurch hast du natürlich auch mehr Stimmen, die ein Gewicht kriegen jenseits klassischer Medienlogiken.
Macht das was mit einem, wenn man sich auch so mit satirisch mit wichtigen Themen beschäftigt, dass man im Vorhinein überlegt, was löst was jetzt aus, was ich sage? Jetzt hatten wir gerade die Diskussion mit Dieter Nuhr,
ja.
der wieder mal, bei dem ist es ja irgendwie in regelmäßigen Abständen der Fall, durchs Dorf getrieben wird.
Naja, ich finde... dass einer das schulen kann, genauer zu sein und sich zu fragen, ob man den eigenen Ansprüchen wirklich gerecht wird, ob die Pointe, die man macht, dem Thema angemessen ist. Und das sind ja alles so Fragen, die muss man sich stellen, die muss sich auch jeder Journalist stellen, der schreibt oder Beiträge fürs Fernsehen macht. Treffe ich das, worüber ich reden will, oder ist das Bild schief oder ist der Witz unlogisch? Ich finde, da kann man dazulernen und präziser werden. Ohne dass man jetzt ins Heulen geraten muss, weil man jede Pointe mit einer Fußnote versehen muss. Mhm. By the way, Fußnoten schaden nie. Wenn man sie braucht, kann man zeigen, dass man genau gearbeitet hat.
Du hast ja vorhin schon mal das Wort Haltung in den Mund genommen. Ist ja auch ein großes Wort für jemanden, der auf der Bühne steht. Erklär das nochmal aus deiner Sicht. Was heißt Haltung?
Für mich heißt Haltung was ganz anderes als das, was im Moment daraus gemacht wird. Also ich finde, dass heute unter dem Begriff Haltung häufig so eine Art Ideologie versteckt wird, wie man früher sagen würde. Also Leute, die dann vom Haltungsjournalismus sprechen, da rollen sich mir schon die Zehennägel hoch, weil ich in der Regel weiß, woher es kommt und dass meistens Leute da sind, die sich äußern, die sehr von dem überzeugt sind, was sie sagen und denken und wo es wenig Durchlässigkeit gibt. Für mich ist Haltung etwas anderes. Für mich ist Haltung wie bei einem Schauspieler. Wenn man einen Schauspieler sieht, gute Schauspieler, die nehmen ja Haltungen ein. Das heißt, sie gehen beispielsweise nach vorne zur Kamera oder an den Bühnenrand. Sie können brüllen, sie können sich aber auch in die letzte Ecke setzen, ganz leise sein und trotzdem hochpräsent sein. Das heißt, Haltung ist etwas, was für mich sehr beweglich ist, was veränderbar ist. Das heißt, wenn ich von der Haltung spreche, sage ich, meine Haltung dazu ist, und dann erkläre ich, warum sie so ist, aber sie kann auch sich auch irgendwann ändern, weil sich die Wirklichkeit geändert hat. Und diese Flexibilität, die fehlt mir in diesem Haltungsbegriff, wie er häufig benutzt wird.
Also einfach so eine Haltung, die einen dazu zwingt, mit sich ständig im Reinen zu sein.
Genau, oder? Und das halte ich für das Allerschlimmste. Also der Versuch, eine Art Reinheit herzustellen.
Nein, mit sich selber, dass man sozusagen das nach außen trägt, was auch in einem drin ist und nicht versucht, sich die ganze Zeit zu verbiegen, weil vielleicht irgendeiner dann was sagen könnte oder da oder so.
Genau, also das heißt eine Veränderbarkeit auch in dem Sinn, dass man transparent zeigen kann, vor, was weiß ich, 10 Jahren wird man Ausschnitte von mir finden, da habe ich Dinge gesagt, die würde ich heute nicht mehr sagen, oder ich hatte damals eine Meinung, die heute nicht mehr meine ist, weil ich aber auch gewachsen bin oder mich verändert habe oder die Welt sich verändert hat. Ich finde nichts schlimmer als Leute, die sich in ihren Haltungen sehr stark verändert haben, aber dann da sitzen und sagen, ich habe es ja immer schon so gesagt. Ja. Nee, stimmt nicht. Also steh mal dazu. Es ist ja gar nicht schlimm, wenn du dich veränderst, aber steh doch dazu.
Ja, das ist ja das Leben, ne? Dass man sich entwickelt.
Eben.
Ne? Ja. Im Prinzip. Du hast ja auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht Psychologie, sondern Philosophie studiert. Ja. Hast du eigentlich abgeschlossen oder war das einfach nur, um Inspiration mitzunehmen?
Ich habe bis zur Magisterarbeit durchgehalten, aber dann die Prüfung nicht mehr gemacht.
Warum?
Weil ich dann auf die Bühne gegangen bin und mir die Karriere dazwischen kam. Ja. Also ich war wirklich sehr diszipliniert dabei. Ja. Aber gut, so ist es gelaufen und ich finde es auch richtig, dass ein Philosophiestudium nicht abgeschlossen ist, denn ein abgeschlossenes Philosophiestudium würde der Philosophie als Fach komplett
nicht gerecht werden.
Oder aber es wäre scheiße. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Gerade so ein Fach, bei dem man immer nur im Grunde einen Wald vor sich hat und einzelne Bäume beleuchten kann.
Ja, siehste, ich habe meinen Diplom-Studiengang Journalistik abgeschlossen,
nachdem ich
aber 2 Jahre pausiert hatte.
Sehr weise. Der Journalismus ist ja auch ein abschließbares Feld.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es im Prinzip nur abgeschlossen, weil die mich beim Bayerischen Rundfunk rausgemobbt haben damals aus
dem Radio.
Ja, im Prinzip. Ich hatte dann irgendwie nichts mehr zu tun, dann bin ich wieder zum Fernsehen und habe gesagt, jetzt könntest du eigentlich auch abschließen. Musste dann noch, ich glaube, 7 Hausarbeiten abliefern. Da hatte ich dann 2 Wochen Zeit.
Ja.
Und dann habe ich mich zur Prüfung angemeldet und dann sagte die, eigentlich ist das... ist schon vorbei. Also es ist eigentlich zu spät. Sie kommen dann erst nächstes Jahr. Sag ich, aber Herr Nomsen, ich habe Sie so gerne im Radio gehört. Wenn Sie mir bis Montag die ganzen...
Und das hast du gemacht zu einer Zeit ohne KI.
Ohne KI, genau. Da musste man dann richtig Hausarbeiten ran. Und dann war ich leider wieder beim Fernsehen und dann war die Prüfung und dann musste RTL damals, die Kollegen in München haben dann mit dem, weil da Umfragezeit war, sag ich, nee, du kannst jetzt hier nicht Diplomarbeit schreiben, 2 Monate. Und dann haben die meine mündliche Prüfung noch nach hinten raus verlängert, im Zusammenspiel mit den Professoren. Und dann hatte ich gerade noch mal 1 Monat, um meine Diplomarbeit zusammenzuzimmern. Oh. Das war irgendwie über den Moderationsstil von Thomas Gottschalk.
Ehrlich?
In Wetten, dass.
Ah.
Und seine Auswirkungen auf die Folgegeneration. Eine interessante Arbeit, die, glaube ich, wenige gelesen haben.
Aber spannendes Thema.
Ja, dann hat das Studium plötzlich Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Ja,
und würdest du sagen, das, was du damals als These hattest, was die Auswirkungen seiner Moderationsfigur oder seines Moderationsstils auf die kommenden Generationen angeht, ist so eingetroffen, wie du es vorher gesagt hast? Denn jetzt sind ja die kommenden Generationen da.
Ja, ich habe das ja verglichen anhand der rhetorischen Stilmittel der alten Griechen und so. Ne?
Da ist Tommy natürlich sehr nah.
Naja, im Prinzip ja schon. Weil die haben ja damals gesagt, weil wir beim Haltungsbegriff waren, du musst eine Haltung haben.
Ja.
Der alte Rhetorer, der hatte ja ein Ziel und der hatte ja auch bestimmte Werte.
Ja.
Und im Prinzip, so salopp gesagt, war die Grundthese, dass die Moderation dabei ist, die alten Werte wie in Tugenden irgendwie links liegen zu lassen, anhand des schnöden Mammons. Und das ist in gewisser Weise auch eingetreten.
Ah, okay, verstehe. Also
insofern, ja, das ist in gewisser Weise auch eingetreten.
Ja.
Doch, ich glaube ja. Ich muss die Arbeit nochmal rausziehen. Sie steht da drüben im Büro, unangetastet seit Jahren
übrigens. Ja.
Du hast es nie bereut, dass du dein Studium nicht abgeschlossen hast und die Karriere ist ja auch immer so weitergegangen. Oder hattest du je irgendwie so kleine Tiefs? Und kleine
Ja, also, aber ich glaube, das waren eher so innere Tiefs oder Momente, die ich dann so als Niederlage oder als Fehler gesehen habe. Ich bin nicht sicher, inwieweit sich das nach außen übertragen hat. Ich hatte natürlich so Momente, wo ich gemerkt habe, da habe ich Fehler gemacht oder da sind Dinge nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Aber
was war die größte Niederlage, die du hattest?
Ja, ich hatte ja damals ganz früh schon mit 26 eine erste Fernsehsendung beim SWR, die hieß Schröder und dann noch eine bei Dreisat. Und dann war ich wollte bis ich 30 bin mit eigener Sendung beim Fernsehen sein und dann bin ich mit 30 in beiden Sendern wieder raus gewesen. Und das war eine harte Niederlage, weil ich aber einsehen musste, dass das zum Teil auch an mir lag. Mhm. Und zwar, glaube ich, weniger an dem, was ich gemacht habe, sondern ich war damals einfach sehr größenwahnsinnig. Und ich war sicher, dass die alle auf mich gewartet haben. Ich hatte ja auch schon redaktionelle Erfahrung und Radioerfahrung, seit ich 15 war. Aber ich bin damals, glaube ich, ein bisschen mit großem Fuß aufgetreten. Mhm. Und das musste ich dann lernen, dass es vielleicht besser ist, von Konfrontation auf Kooperation umzusteigen.
Ja.
Und das war kein ganz einfacher Weg.
Ja.
Aber mittlerweile ist das alles lange her.
Ja. Und ich meine, was ich glaube, was irgendwie total wichtig ist, und du zeigst es ja auch in deiner Arbeit, dass man Dinge macht, wo man nicht so sehr von anderen abhängig ist. Ne?
Ja.
Wie du mit deinem Bühnenprogramm, schreibst deine Bücher, machst einfach selber Zeug.
Genau, ja. Und das ist im Grunde das Wichtigste. Ne? Und das ist ja auch heute mehr denn je möglich. Also du kannst ja, das fängt an bei YouTube, Instagram und geht dann über eben Bücher oder Live-Programme. Ja. Du kannst dich ja da sehr, sehr unabhängig machen. Und ich glaube sogar nur, wenn du da in diesen Feldern, wo du, ohne dass dir jemand groß reinquatscht, dein eigenes Handwerkszeug erproben kannst, nur dann kann es auch interessant werden für andere.
Erprobst du dich immer noch in neuen Feldern? Oder ist das bei dir mittlerweile so sehr Routine? Also ich war ja neulich in den Wühlmäusen in deiner Mixshow zu Gast. Da hat man das Gefühl, du bist so routiniert, eigentlich, da geht eigentlich gar nichts mehr daneben, oder? Hast du noch so einen Safe Space, wo du Dinge ausprobierst und wenn es...
Ja, probiere ich schon, aber mein Anspruch ist schon so, dass die Leute etwas zu sehen kriegen, was den Anspruch hat, in einer gewissen Hinsicht fertig zu sein. Mhm. Aber das heißt natürlich auch, wenn ich etwas ausprobiere, ist es nie so fertig, wie ich es gerne hätte.
Aber wo probierst du dann aus?
Vor Publikum. Aber es muss eben gut vorbereitet sein. Ja. Das heißt, im Grunde gibt es einen Text oder eben haben wir Stichworte oder überlege eine Richtung. Und für die Leute... Das muss jeder für sich wissen, aber ich bin kein Fan davon, hey Leute, ich probiere jetzt mal was aus und warte mal, hier habe ich 3 Zettel und ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Das finde ich nicht so geil. Das ist aber das ist mein Respekt vor dem Publikum, weil die Leute zahlen nicht Eintritt, damit sie sehen, wie ich mich so halb durch den Text laviere. Das mache ich bei Tryouts oder Previews, also wo die Show wirklich am Anfang, wenn sie ganz neu ist, vorgelesen wird, weil ich sie noch nicht auswendig kann. Aber auch da versuche ich schon irgendwie halbwegs eine Komposition hinzukriegen. Ja. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ja. Weil, und sonst sitzen die Leute da und denken sich, was macht er denn?
Ja,
aber wie gesagt, da muss jeder seine Form finden.
Und wie arbeitest du dann? Hast du so einen festen Arbeitsablauf? Stehst du auf, setzt dich um 9 an den Schreibtisch und schreibst jeden Tag?
9 ist zu früh.
9 ist zu früh.
Ja. Keine Termine vor 11 Uhr und dann leicht einsitzen.
Ja.
Ich fange so 10, halb 11 fange ich an in der Regel und dann laufen die Tage natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Wenn ich wirklich jetzt einen kompletten Tag habe, wo ich zu Hause arbeite, dann recherchiere ich viel, gucke, was sind die Themen, was mache ich heute. Wenn es ein Tourtag ist, ist es wieder anders. Dann geht es natürlich darum, im Grunde auf den Abend hinzuleben, weil es ja um 20 Uhr dann meistens losgeht.
Bist du dann aufgeregt?
Nein, nein. Das war ich eigentlich nie so sehr. Und ich habe auch festgestellt, je aufgeregter ich bin, desto schlechter bin ich. Mhm. Denn je aufgeregter ich bin, desto mehr will ich zeigen, dass ich jetzt heute was Besonderes mache. Und dann wird es immer scheiße. Ja. Also je ruhiger ich bin, desto besser bin ich. Das ist mir mal klar geworden. Also wenn ich fast in meinem Gefühl das Gefühl habe, ein bisschen unterspannt zu sein, ist es fürs Publikum gerade gut.
Ja. Empfindest du das als großes Glück und Geschenk, dass du diese Karriere gemacht hast, nachdem du das als Kind machen wolltest?
Definitiv ja. Also, dass ich diesen Beruf so machen kann und dass ich die Möglichkeiten habe, die ich habe, da sehe ich natürlich einen Eigenanteil, da sehe ich natürlich auch, dass ich mir das erarbeitet habe. Wie gesagt, es gab ja keinen Mäzen, es gab niemanden, der...
Keine Connections in der Family?
Niemanden, ich kannte niemanden, ich kannte keine Senderchefs, ich kannte keine Produzenten, nichts. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite ist mir natürlich auch viel ermöglicht worden. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Das merke ich immer daran, dass ich nicht wüsste, was ich sonst machen sollte, außer dem, was ich tue.
Ja, und dafür arbeitest du aber auch ordentlich, oder? Man hat das Gefühl, du hast nie so richtig Lust abzuschalten. Jahresende machst du dann wieder so.
Ja,
manchmal. Die Shows für den Jahresrückblick und machst du mal Urlaub? Oder
ja, mache ich schon auch, aber ich bin nicht der Urlaubsmensch, der sagt, ich fahre jetzt 3 Wochen in die Südsee oder sonst wohin und dann ist mal wirklich absolute Ruhe. Das bin ich nicht. Oder soll ich jetzt mal eine Woche Handy weglegen? Das hat mich noch nicht erreicht.
Ja. Bist du ein sehr geselliger Typ oder eher so ein Einzelkämpfer? Privat weiß man von dir relativ wenig in der Öffentlichkeit. Ob du 5 Kinder hast zu Hause, würde ich jetzt sagen, nein. Wahrscheinlich 8. eher 7. Ja, oder
so. Ja, genau. 8 mit 16 verschiedenen Frauen.
Bist du gerne allein? Oder?
Ja, ich bin sehr gerne allein. Ich habe privat kein großes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich ungesellig bin.
Ja.
Also ich mag es schon auch mit Leuten zusammen zu sein. Und das ist schon auch da. aber wenn ich jetzt die Wahl hätte oder wenn ich ehrlich mir gegenüber bin, muss ich schon sagen, dass ich die Zeit des für mich Seins schon auch sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze.
Hast du denn irgendwelche ungewöhnlichen Hobbys? Rennst du dauernd ins Kino? Oder ist
Nein.
im Prinzip deine Arbeit, alles ist Material und du saugst auf, was so kommt?
Ja, Hobbys waren nie mein Begriff. Ja. Also so klassische Hobbys habe ich nicht, ja. weil alles, was ich so tue, dann doch wieder ineinander fließt und irgendwie
ist dem
wieder
zuschaut. Ist ja eigentlich auch geil, ne?
Ja.
Das irgendwie alles so
ja. Also ne, ich würde jetzt nie in einen Verein gehen oder ja. sowas. Das wäre wirklich für mich ausgeschlossen.
Aber Sport machst du schon, oder? Bist du ja. Jogger? Oder?
Ja, ja, genau. Ich gehe laufen und gehe trainieren und, ja. und mache auch so Krafttraining und so ein Zeug, um so ein bisschen was. Das ist für mich eine schöne Ablenkung, ja. weil es so herrlich stupide ist. Ne? Und dann habe ich einen Trainer, der macht mir dann wieder ein Programm. Und dann habe ich wieder 3 Monate was zu tun oder 4. Dann gibt er ein neues Programm. Ja. Und dann macht man da seine Wiederholungen. Und dann zeigt er mir das, damit ich meine Haltung gut einhalte.
Du kannst und dann machst du selber aber machen. Weiter.
Dann mache ich da alles selber. Ne? Ja. Also ich gehe da auch Personal Training, werde ich wahnsinnig. Ja. Das ist mir viel zu viel Geselligkeit.
Ja. genau.
Und das ist aber gut, weil das bringt dann so, da hat man so stupide Wiederholungen und kann da irgendwie gucken, dass man jetzt nicht Rückenprobleme kriegt. Das finde ich schon ganz gut.
Über wen lachst du dann privat? Was guckst du dir an, noch an Kollegen?
Oh, ich versuche viel zu sehen, so quer und finde, dass wir in den letzten Jahren, dass sich die deutsche Comedy-Szene sehr gut entwickelt hat und mit Comedy meine ich jetzt mal alles, was dazugehört, insbesondere durch die jetzt nachwachsende jüngere Generation, also die wirklich reinen Stand-up machen und noch viel mehr von der amerikanischen Art zu unterhalten geprägt sind. Und auch, wo viel migrantische Comedy dazu kommt, ich finde, das belebt den Markt ungeheuer.
Ja. Gibt es auch Freunde unter Comedians und Kabarettisten bei dir?
Soll es oder? Geben?
Aber so Serdar Sumuncu, mit dem hast du ja lange einen Podcast gemacht.
Ja, er ist natürlich ein lieber Freund.
Kumpel.
Liebe Grüße, ja, ja klar, ja. natürlich. Ja. Ja. Das ist ja auch ein wirklich sehr lieber Kollege.
Ich habe wahrscheinlich gerade eine SMS geschickt.
Wer hat deine geschickt?
Nein, Serdar Sumuncu.
Uns gerade. Ich weiß nicht, mein
Handy war es nicht. Nein, ich weiß.
Ja.
Ich weiß.
Aber natürlich so, da gibt es schon Leute oder viele Kollegen, die ich auch sehr mag, aber der Begriff Freundschaft ist für mich dann schon sehr großer.
Über wen lachst du?
Über sehr viele Leute. Ich lache vor allem über die Amis, ehrlich gesagt, weil ich das finde ich schon, also ich habe Stephen Colbert bis zum Schluss verfolgt, ich mag auch Jimmy Kimmel, Bill Maher und diese ganzen Leute und auch die bösen, verschrienen Comedians wie Louis C.K. und so, das finde ich schon toll, wie abgründig die sind und wie mutig ist so ein blödes, ausgelutschtes Wort, aber die folgen da schon sehr unkonventionellen Bahnen.
Ja. Tom Segura gesehen, die neue Serie auf Netflix?
Nein, noch nicht.
Ab 18?
Gut.
Das ist so böse.
Ja.
Aber es ist wirklich ab 18. Also es ist so viel Splatter. Eine Szene, der bestellt da irgendwie einen Kaffee bei so einer Art Starbucks und will einen besonderen und macht im Prinzip das mit denen, was sie sonst mit uns machen.
Ja.
Und insistiert nochmal, dass er auch so einen Kaffee kriegt und er macht aber den falschen Kaffee, der Typ. Und dann legt er den ganzen Laden, nimmt alles auseinander und auch die Personen und reißt ihnen den Unterkiefer raus. Und dann,
ja.
und dann irgendwie kommt die Polizei, Rieseneinsatz, alle tot. Und er sitzt da und die Polizistin sagt, was ist passiert? Und so, die haben ja nicht den richtigen Kaffee gemacht.
Ja, okay, ja, dann ist ja, also dann können wir sie ja jetzt nicht mehr lachen alle am Ende.
Also
ja.
es ist sehr, sehr fies gemacht, aber irgendwie auch gut.
Oh toll, das muss ich gucken.
Sehr gut. Irgendwie auch gut.
Bin immer dankbar für Dinge,
Tipps.
Die ich nicht kenne.
Ja, ja. genau. Ganz viele Tipps auch in deinem aktuellen Buch. Da geht es um das Glück.
Ja.
Das erst kommt, wenn man unglücklich ist. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, das stimmt so nicht. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Ja, okay. Aber das Glück, wenn man es denn als Ziel hat, kommt nicht, sagen wir es so, wenn man zu sehr danach strebt und alles Negative, und dazu könnten jetzt auch Momente des Unglücks gehören, versucht aus dem Leben auszuschließen. Dann, glaube ich, wird es sich nicht einstellen.
Ja, hoffen wir mal, dass das Glück beim deutschen Fußball nochmal kommt. Hast du das verfolgt?
Ja, klar.
Und ja. Auch mit großer Trauer abends da gesessen? Oder?
Nee, das war ja sehr, dieses Elfmeter da, dass sie dann da doch ziemlich verkackt haben, das war ja wirklich mal sehr spannend. Ich bin sogar aufgeblieben, ich hatte das gar nicht
vor. Ich bin auch aufgeblieben, leider. Ja, leider.
Genau. Und traurig, aber so ist es. Nächstes Mal wird es besser, jetzt kommt Klumbo, wie man hört.
Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, ich werde das weiter verfolgen. Was machst du jetzt im Sommer noch?
Ich mache eine Nordsee-Tour, das mache ich immer im Sommer, aus Spaß und der Freude. Da fahre ich immer über so ein paar Inseln und dann trete ich da auf. Ja. Also Norderney, Föhr, Sylt, Jüst und so. Und ich mache das, weil ich sage, ich würde da jetzt nicht 2-3 Wochen hinfahren, und zwar wegen des Wetters, weil ich bin so ein Sommerfreund und ich mag so diese, ich habe in meiner Kindheit viele verregnete Nordseeurlaube erlebt. Und deswegen habe ich mir einen Trick überlegt, sage ich, fahre da hin, wenn das Wetter schön ist, bin ich wegen des Wetters da und gehe an den Strand. Wenn das Wetter schlecht ist, dann bin ich natürlich da, weil ich abends auftreten muss. Und dann muss ich nichts bereuen.
Das ist fast wie Harald Schmidt, oder? Drehort vor Drehbuch.
Absolut, völlig, völlig richtige Losung. Das ist bis heute zeitlos richtig.
Ja. Florian, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch.
Gerne.
Ja, komm gut mit dem Fahrrad nach Hause. Pass auf, dass du nicht umfällst.
Ich bemühe mich. Danke.
Das war doch wieder eine schöne Ausgabe. Wenn ihr Lust habt, folgt diesem Podcast gerne und empfehlt ihn reichlich weiter. Das Video gibt es immer auf YouTube. Ansonsten sind wir überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Wichtige zu Florian in den Shownotes und bis zum nächsten Mal. Euer Ingo.